Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem der berühmtesten und auch bei uns sehr erfolgreichen niederländischen Schriftsteller, Leon de Winter. Er ist unser Gast mit seinem neuen Roman und damit feiert er überdies ein schönes Jubiläum, 50 Jahre Autorschaft. Da feiern wir klar gerne mit, Stadt der Hunde. So heißt das Werk und Hunde spielen eine entscheidende Rolle. Leon de Winter hatte selber mal einen.
Ein sehr großer Hund, eine Mischung von einem tibetanischen Mastiff und einem Golden Retriever. Die schönste, beste Mischung je seit der Schöpfung. Sie war weise, sie war schön, sie war lieb.
Ja, und lieb sind sie auf andere Weise, die Hunde in Leon de Winters Roman. Gleich mehr dazu mit ihm in unserer Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Seit nunmehr genau 50 Jahren schreibt dieser Schriftsteller seine so unterhaltsamen wie tiefgehenden und anspruchsvollen Romane. Dem Niederländer Leon de Winter gelingt das ein ums andere Mal und jetzt wieder, so viel vorab, mit seiner neuesten Tat. Heute auf den Tag erscheint Stadt der Hunde bei uns auf Deutsch, so heißt der Roman. Und diese Stadt, das ist Tel Aviv in Israel, wo Leon de Winter schon oft literarisch unterwegs war mit Heldinnen und Helden jüdischer Herkunft wie er selber. Sein aktueller Held hat allerdings mit allem Religiösen gar nichts am Hut. Zunächst. Wir sind jetzt in der Nähe in Amsterdam verbunden. Dort lebt Leon de Winter. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Fangen wir mal strikt technisch an, Herr de Winter. Was ist ein Rotonkit? R-H-O-T-O-N schreibt es sich.
Ja, das sind die Sachen, womit ein Chirurgen arbeitet. Und jeder hat seine eigenen Sachen, die er hätte machen lassen, produzieren lassen. Auch mein Chirurgen in diesem Buch hat sowas bei sich.
Genau, das sind Präzisionsinstrumente und die gehören in Ihrem Buch Professor Jaap Hollander. Ein Hirnchirurg ist das, eine internationale Kapazität, ein Halbgott in Weiß. Zu seinem Charakter später mehr, aber wir begegnen ihm gleich in einer Krise, als er erfährt, dass seine 18-jährige Tochter Lea nämlich auf einer Rucksacktour durch Israel spurlos verschwunden ist. Was ist passiert?
Das weiß er nicht. Sie ist dahin gegangen, weil sie möchte sich vertiefen in ihren jüdischen Hintergrund, obwohl ihr Vater überhaupt keine religiösen Gefühle hat, denkt er, und so hat er auch gelebt. Aber sie ist fasziniert von diesem Hintergrund und sie geht dann auf, was dann heißt, ein Birthright, ein Geburtsrechtreise. Da gibt es Organisationen in Israel, die sowas organisieren für junge Juden in der Welt. Und sie geht dahin, begegnet noch einen Jungen und zusammen gehen sie in die Wüste und verschwinden. Jedenfalls niemand hört noch etwas von diesen zwei jungen Menschen.
Und spätestens ab jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, Herr de Winter, weil Ihr Roman so aufgebaut ist, dass man eigentlich überhaupt nichts von der weiteren Handlung erzählen darf. Man wird permanent überrascht von den Entwicklungen. Ich gebe die Verantwortung jetzt mal an Sie ab. Was sagen Sie denn selbst, wenn man Sie vielleicht so nebenbei fragt, na Herr Winter, neues Buch, ja schön, worum geht's denn so?
Ich wusste das noch nicht, als ich angefangen habe zu denken, zu recherchieren, das ist auch schon 8, 9, vielleicht 10 Jahre her, wusste ich noch nie, dass es ein Märchen war. Also ich habe ein Märchen geschrieben und das wusste ich eigentlich erst, als ich angefangen habe zu schreiben. Das war so Anfang Sommer 23 und da passieren sehr realistische Sachen, aber auch wunderliche Dinge. Es geht über einen Mann, der keine Idee hat, dass er eines Tages beten wollte. Und das muss er entdecken, wie dass er eigentlich viel spiritueller, viel emotionaler ist, als er gelebt hat. Und er hat das alles von sich ferne gehalten. Aber langsam und dabei geholfen von einem Hund natürlich, ich weiß, wie das ist, zusammenzuleben mit einem Hund, entdeckt er sehr wesentliche Sachen über sich selbst und vielleicht über das Leben im Ganzen.
Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern, Herr de Winter, wann ich das letzte Mal einen Roman mit solcher Spannung auf jeder Seite gelesen habe. Ich habe öfter richtig gehend nach Luft geschnappt und gedacht, das gibt's doch jetzt gar nicht, was jetzt wieder passiert. Und genauso geht es, kann man sagen, auch Ihrem Helden, über den wir uns jetzt aber doch ein bisschen gefahrloser unterhalten können. Sie haben ihn jetzt schon so ein bisschen geschildert. Dieser Jaap Hollander, das ist ein echtes Original. Ja, so ein strenger Rationalist, lakonisch, illusionslos, religionslos, als Arzt Perfektionist, als Klinikchef ein Tyrann. Ja. Dann ist er noch ein Macho und Womanizer.
Ja.
Und später fasst er das selber so zusammen. Er war einfach als Arschloch geboren.
Ja.
Heißt es auf Deutsch jetzt. Warum, Herr de Winter, haben Sie sich den so zusammengebastelt?
Naja, ich kenne solche Leute. Und das sind alle Mediziner. Das sind alle Leute wie Jaap. Mhm. Und glücklich wird dieses Gespräch nur in Deutschland gestrahlt, gehört, weil die Menschen, die ich als Vorbild genommen habe, die wissen das auch von sich selbst und die wissen auch, was ich da gemacht habe. Mhm. Also es gibt diese Leute, wir brauchen sie auch, obwohl sie wirklich auch Arschlöcher sind, aber wir brauchen sie, weil sie unheimlich gute Wissenschaftler sind, sehr professionell, aber zur gleichen Zeit leben die ein Leben, die ich eigentlich unmenschlich finde und sicherlich die Kinder dieser Menschen. Mhm. Also er lebt auf diese Weise wie ein Oberst in der Armee, immer präzise, immer kalt, immer gefühllos. Und warum? Weil er eigentlich natürlich, es geht da immer um diese Wendungen, weil er eigentlich zu emotional ist. Mhm. Aber das sollte er unterdrücken, er sollte das beherrschen.
Aber Stichwort Rotonkit, er ist als Neurochirurg wirklich eine Koryphäe. Und bei einem Aufenthalt in Israel wird er von höchster Stelle ausgespäht und gebeten, eine schier aussichtslose Hirnoperation durchzuführen.
Ich meine, Sie lachen jetzt. Das ist
genau
ein Märchen. Ja.
Aber wir dürfen keinesfalls verraten, wer da unter welchen Umständen operiert werden soll, Herr de Winter. Nur, dass Sie als Autor, also dieses hochkomplizierte, komplexe Feld der Neurochirurgie echt, ja, sich erobert oder durchdrungen haben, das ist so präzise, so genau, so plastisch geschildert. Sie sind ein richtiger Experte geworden.
Natürlich bin ich Experte geworden. Glücklicherweise hatte ich die Hilfe einer dieser Spitzenchirurgen in der Welt. Jemand, der das echt in der Wirklichkeit macht. Und es hatte Jahre gedauert, bis ich sein Vertrauen gewonnen hatte. Und er hat sich geöffnet zu mir. Er hat das alles erzählt. Er hat auch das Manuskript gelesen. Also natürlich, ich bin jetzt ein Experte. Ich hätte auch jetzt heute Mittag noch so eine Operation selbst machen können, das ist klar. Aber wir brauchen doch einige Hilfe von einem echten Experten.
Also ich hätte jedenfalls nicht gedacht, Herr de Winter, dass es so atemberaubend sein kann, zuzusehen, wie ein Patient, eine Patientin nach einer OP aufwacht. Also wie oft waren Sie in einem Krankenhaus auf einer Intensivstation? Es sind nur 20, 30 Zeilen, wie Sie das beschreiben, aber es ist atemberaubend.
Ja, das Verrückte war, dass ich gleich nach dem Ende des Schreibens selbst zum ersten Mal in meinem Leben in einem Spital ankam. Also ich wusste es nicht so stark, bis ich jetzt selbst da in einer Station so als Patient gelegen hatte. Das war verrückt. Ich hatte gerade darüber geschrieben und auf einmal war ich selbst Patienten.
Weil er nämlich einen Unfall hatte während der Arbeit an diesem Roman. Bei zwei Drittel des Romans habe ich komplett vergessen, dass das Buch Stadt der Hunde heißt. Der Jaap Hollander kann sie übrigens gar nicht leiden, noch weniger ihre Besitzer. Aber die Tiere, sie kommen ins Spiel in einer magisch-mystisch quasi religiösen Funktion, würde ich es mal nennen. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, Spoilergefahr. Was hat es damit auf sich, Herr de Winter? Ich habe mich instinktiv gefragt, was hatten Sie zuerst im Kopf? Die Hirngeschichte oder die Hunde?
Nein, natürlich die Hunde. Alles fängt an mit Hunde. Es hat angefangen mit meinen vielen Spaziergängen durch Tel Aviv. Und wenn man da im Herzen der Stadt ist, auf Rothschild Boulevard, bei jedem Spaziergang sieht man Menschen mit Hunden. Und die Hunde sind so gut zivilisiert, sind so gut aufgewachsen, sind so gut, benehmen sich so gut. Sie sind viel zivilisierter als die Menschen. Und eines Tages dachte ich, ich soll etwas schreiben über diese Hunde in dieser Stadt. Und erst später kam dabei der Chirurg. Aber es hat angefangen mit Hunde, ja, sicher.
Ist Ihre auch so brav? Was haben Sie denn für einen übrigens?
Ich hatte eine. Sie ist leider in Oktober 23, einige Wochen nach Ende des Schreibens, ist sie gestorben. Sie war fast 18, ein sehr großer Hund, eine Mischung von einem tibetanischen Mastiff und einem Golden Retriever, eine Mischung. Die schönste, beste Mischung je seit der Schöpfung. Sie war weise, sie war schön, sie war lieb, sie verstand alles.
Na, dann hätte ich sie vielleicht auch streicheln mögen. Ich habe nämlich Angst vor großen Hunden. Aber jetzt wieder zurück
zu... Ich auch, normalerweise. Ich liebte Hunde nicht, bis sie als Puppi von meiner Frau in unserem Haus gebracht worden ist.
Kommen wir zurück zu Ihrem Gedankenexperiment mit den Hunden. Sie sind ja auch ein Filmprofi, Herr de Winter, schreiben Drehbücher und Ihr Roman ist ja, es ist wie ein Film geschrieben. Ich finde, ich so wunderbares, in diesem Fall wörtlich Kopfkino, aber zugleich eine sehr witzige und auch warmherzige Spekulation über, ja, den Tod, die Transzendenz, die Vergänglichkeit, das Altwerden. Ihr Held ist ja so ungefähr Ihre Generation, ein bisschen jünger. An einer Stelle, da beobachtet er in Tel Aviv am Strand so all die schönen jungen Menschen mit ihren attraktiven Körpern, schaut den Frauen auf den Po und dann heißt es trocken, er konstatierte, dass er nichts als ein verzweifelter alter Sack war. Herr de Winter, ich danke Ihnen persönlich für diesen Satz. Als Mitsechziger hat er mich enorm getröstet in seiner Coolness.
Das, ja, und sie nicht alleine war, sowas über sich selbst zu denken. Wir alle, schwache Männer, wir denken, nicht immer, aber es gibt so Momente, dass wir auf diese Weise über uns denken, urteilen, ja.
Jetzt betonen Sie selbst in einem kurzen Nachwort, dass Sie mit diesem Roman das Jubiläum Ihrer 50-jährigen Autorschaft feiern. Und es ist wirklich ein tolles Geschenk, dass Sie sich und uns machen, aber... Herr de Winter, Sie haben diesen Roman, wie Sie sagen, jahrelang vorbereitet und dann in Israel in 2 Monaten geschrieben und Anfang Oktober 2023 vollendet. Also ganz kurz vor dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas und dem entsetzlichen Massaker. Und es war nur Zufall, dass Sie nicht mehr in Israel waren an diesem Tag, nicht?
Ja, ich hätte da, wenn ich nicht angefahren wurde und mein Bein gebrochen hatte da in Jaffa, dann war ich da noch gewesen und es war ein tiefer Fall. Das Schreiben dieses Buches war eine unheimliche Freude. Es war wie ein Rausch nach all diesen Jahren von Vorbereitung und Denken. War es möglich, um das nur in 2 Monaten zu schreiben und das war herrlich. Aber das endete mit dem Schrecken dieses Unfalls und ich war dann gezwungen, zurückzufliegen an diesem Tag, als ich angefahren wurde nach Amsterdam, ja.
Und Sie konnten dann, vermute ich jetzt mal, den Roman nicht mehr so enden lassen, wie er eigentlich geplant war oder wie er eigentlich vollendet war auf der allerletzten Seite.
Ja.
Wenn wir uns vom wirklich stark veränderten Jaap Hollander verabschieden, der wirklich beten gelernt hat, da kommt die Tragödie zumindest zum Vorschein.
Ja.
Das ging nicht anders, oder?
Ja, ich konnte es nicht. Etwas hat sich so strukturell, fundamentell geändert auf einem Tag. Obwohl ich emotionell schon da war. Es war auch für mich, auf diese Weise wegzugehen aus Tel Aviv, war auch ein Abschied von diesem Rausch und ein Trauer. Ich bin da weggegangen mit Schmerzen. Und die ganze Zeit die Frage, was ich gerade geschrieben habe, auf irgendwie überfällt es mir jetzt. Das ist ja verrückt. Aber ich war schon im Trauer. Dann passierte den 17. Oktober und ich konnte das nicht verneinen. Ich konnte das nicht weglassen. Also fühlte ich jedenfalls, war ich gezwungen, um noch 2 Seiten hinzuzufügen.
Mir hat es das Herz zusammengezogen, das zu lesen, dieses Ende. Aber es mindert in keiner Weise diesen Jubiläumstriumph, Herr de Winter, mit diesem Buch. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Und ich danke, dass Sie mein Leser sind. Danke.
Und Stadt der Hunde, der neue Roman von Leon de Winter, ist bei Diogenes erschienen mit 272 Seiten für 26 Euro. Ab heute ist das Buch im Handel. In der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen wie immer jede Woche jetzt ein besonderes Hörbuch ans Herz legen wollen. Die Lesung eines ganz neuen Romans, der schon allseits begeisterte Stimmen hervorgerufen hat. Im Schnee heißt das Buch. Der Autor Tommy Goertz als Krimi. Autor hat er sich bereits einen vorzüglichen Namen gemacht. Inzwischen schreibt er aber auch andere Belletristik. Im Schnee spielt in einem deutschen Dorf. Es ist eine Geschichte über das Leben dort, die Freundschaft zweier jetzt alter Männer. Ja, und die dichte Atmosphäre dieses Romans, sie gewinnt als Hörbuch noch einmal eine andere Dimension, findet Tobias Wenzel.
Unter den Apfelbäumen lag Schnee. Der Max stand am Fenster und sah hinaus in den Garten.
Es hätte ein gewöhnlicher, schöner Tag Mitte Januar werden können für den 80 Jahre alten Max in einem erzkonservativen Dorf in Franken. Hätte.
Irgendwann drang das Totenglöckchen durch die Stille. Zuerst nur ganz leise, dieses Bim-Bim-Bim-Bim vom Kirchturm. Wie von weit, weit weg.
Max erfährt, dass Schorsch gestorben ist, mit dem er über die Jahrzehnte so viel Zeit verbrachte. Er fragt sich, ob Schorsch sein Freund war. Jedenfalls merkt er, wie wichtig er ihm war. Schorsch sei einfach immer da gewesen. Zusammen haben sie als Waldarbeiter Bäume gefällt und als Bauern auf dem Feld gearbeitet. Auch privat haben sie viel Zeit miteinander verbracht, meist ohne viele Worte zu wechseln. Gemeinsam haben die Männer dem Knistern des Ofens gelauscht oder auf Max Chaise Longue Mittagsschlaf gehalten. Und Schorsch hat im Garten von Max Äpfel aufgelesen und mitgenommen. Nun aber ist Max allein mit dem Blick auf seine Apfelbäume und die Erinnerung an Schorsch. Selbst bei der Totenwacht wirkt er einsam.
Die Frauen stellten Kerzen auf, zündeten in einer Schale ein Bröckchen Weihrauch an und sangen ein Lied. Sie sangen leise und lang. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. Der Max lauschte dem Text und dachte an die Kälte und den Schnee, saß da und hörte zu und nickte langsam ein.
Ganz zu Beginn denkt man, der Schauspieler Thomas Leubel lese Im Schnee, diesen durch seine sprachliche Schlichtheit schönen, geradezu andächtigen Roman von Tommy Goertz, etwas zu schnell. Bald aber erscheinen einem Geschwindigkeit und Rhythmus als stimmig und man verliert sich durch Leubels Sprechkunst in der Geschichte, in der die Dorfbewohner auf Routine und Rituale setzen und alles Neue ablehnen und sogar bekämpfen, selbst die Zugezogenen, Ausländer sowieso. Irgendwann heißt es, die Kreisverwaltung wolle afrikanische Flüchtlinge im leerstehenden Schulgebäude des Dorfes unterbringen.
Da brauchten sie sich, als sie beim Angermann am Stammtisch saßen und brühwarm davon hörten, nur in die Augen schauen, und schon war allen klar, hier nicht. Auf gar keinen Fall. Nicht ein einziger Afrikaner wird bei uns im Dorf einziehen. Die sind doch aus einer ganz anderen Kultur. Die gehören nicht hierher. Früh um 3:30, noch war die Nacht tief und schwarz, hörte man plötzlich 3 oder 4 Traktoren, die aus verschiedenen Richtungen kamen. Dann war es wieder still.
Mit den Traktoren brachten sie das Schulgebäude zum Einsturz. Die eingetroffene Polizei stieß auf komplizenhaftes Schweigen. Auch Max schwieg damals und schämt sich nun dafür. Noch vor Schorschs Beerdigung verschwindet Max im Schnee, an einem Ort, den beide oft aufgesucht haben. Es ist ein grandioser Roman, der durch seine Zurückgenommenheit es uns überlässt, die Kulisse und die Dorffiguren auszumalen, besonders den alten Max, der um Schorsch trauert.
Und plötzlich war die Welt eine andere. Der Schorsch, der hat seine Äpfel doch noch gar nicht alle gegessen. Draußen standen die Apfelbäume im Schnee wie zuvor. Nichts hatte sich verändert. Doch auf einmal war es leer zwischen ihnen und auch dahinter und in der Küche und überall.
Im Schnee von Tommy Goertz ist ein berührend melancholisches Hörbuch über den Verlust eines Menschen in einem aus der Zeit gefallenen Dorf.
Im Schnee, der Roman von Tommy Goertz, jetzt als Hörbuch bei Audible veröffentlicht, die Audio-CD mit einer Länge von circa 4 Stunden, gibt's für 23 €. Und wenn Sie interessiert, was der Autor selbst über sein Buch sagt, Tommy Goertz war vergangenen Freitag zu Gast in der Lesart. Und dieses Gespräch können Sie jederzeit nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das große Thomas-Mann-Jubiläumsjahr im Juni, 150. Geburtstag, wirft schon länger seine Schatten voraus mit zahlreichen Büchern rund um das Thomas-Mann-Imperium. Meist sind es Sachbücher. Jetzt aber halten wir tatsächlich einen Roman in den Händen. Auf über 500 Seiten sogar treten Thomas Mann und sein Bruder Heinrich Mann als Figuren auf. Teufelsbruder heißt das Buch, das der Autor Matthias Lore geschrieben hat. Er ist bislang eher auch durch Sachbücher bekannt geworden. Ein erster Roman erschien vor 4 Jahren, nun also der zweite, und unser Kritiker im Studio, das ist heute Wolfgang Schneider. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Ein Roman über die Schriftstellerbrüder Thomas und Heinrich Mann mit ihrem Leben lang und viel bewegt beide. Dazu einen ebenfalls doppelt riesenhaften Werk. Das ist ja wirklich eine Menge Stoff. Welche Phase und ja, welche Erlebnisse nimmt denn Stefan Lore in Teufelsbruder denn in seinen Blick?
Also er macht es anders als zum Beispiel der Ire Colm Tóibín, der in seinem Roman Der Zauberer sozusagen sich an 80 Jahren Biografie so entlang gehangelt hat. Lore konzentriert sich auf die Jahre 1896-97, als Thomas Mann eben noch so ein problembeladener Niemand war. Mit Anfang 20 hat er den Niedergang seiner Familie zu verarbeiten, den Krebstod des Vaters, die Auflösung der Firma und nicht zuletzt das eigene Schuldesaster, dreimal sitzen geblieben. Also nicht ohne Schmach hat er damals Lübeck verlassen, ist der Mutter nach München gefolgt. Auch finanziell sieht's prekär aus. Und während der 4 Jahre ältere Bruder Heinrich schon erste literarische Erfolge hat und mit sexuellen Eroberungen prahlen kann, erlebt Thomas dazu noch diese tiefe Verunsicherung durch das eigene Begehren, das sich nicht in die Norm fügt. Also das ist schon so eine sehr interessante, heikle Übergangsphase in seinem Leben, dass die Lore hier in den Blick nimmt.
Vor allem bei Thomas Mann ist ja mittlerweile so gut wie jeder Lebenswinkel ausgeleuchtet. Ein Roman braucht aber doch auch ja so ein paar unerschlossene Regionen oder ein Geheimnis auch, um das er dann so die Fiktion spinnen kann. Gibt's das hier?
Ja, auch daran mangelt's nicht, denn in diese heikle Zeit fallen ja die Italienreisen der Brüder Mann, längere Aufenthalte in Venedig, Rom, Palestrina und Neapel, die bis heute so von Spekulationen noch umwittert sind. Schon der Biograf Klaus Habrecht hat ja die Vermutung riskiert, dass Thomas Mann in Neapel unerfreuliche Erfahrungen mit Strichjungen gemacht haben könnte. Michael Mahr hat dann in seinem Essay Das Blaubartzimmer aus Manns Werken so eine Art philologischen Indizienbeweis zu führen versucht, dass er in Neapel so in sexuell aufgeladene Bluttaten verwickelt gewesen sei. Ja, und dieser Blutspur folgt nun auch Matthias Lore. In seinem Roman gerät Thomas Mann in Venedig so in den Bann eines schönen, ganz in weiß gekleideten 15-Jährigen, dem er durch die Gassen folgt und dem er dann auch bis nach Neapel weiter folgt, wo die Sache dann mit Hilfe eines ja diabolischen Kupplers sich dramatisch zuspitzt.
Aber dieses Motiv klingt jetzt in meinen Ohren ein bisschen platt, Herr Schneider. Ich meine, ein weiß gekleideter Jüngling in Venedig, Thomas Mann folgt ihm obsessiv. Ich meine, wer da nicht an Tod in Venedig und den alten Gustav Aschenbach denkt, ist das das Erzählmuster des Romans?
Ja, muss ich zugeben, das liegt schon nahe, auch atmosphärisch in den Beschreibungen italienischer Gassen zum Beispiel, die wiederum sehr gekonnt sind, voller Menschgedränge, südlicher Farbenpracht und fauliger Schwüle. Dieser junge Mann, dem Thomas Mann schließlich in die anrüchigsten Gegenden von Neapel nachsetzt, das ist für ihn so die Verkörperung von Schönheit und Melancholie. Und dann gibt's eben doch den entscheidenden Unterschied zum Tod in Venedig, nämlich das Ganze entwickelt sich doch sehr viel weniger vornehm und klassizistisch. Das Ideale kippt ins Monströse, es wird mit Dolchen hantiert, es fließt Blut. Also das liest sich schon etwas schauderromantisch und auch etwas zu belletristisch, um wirklich wahr zu sein. Aber diese Ambivalenz, die Lore hier inszeniert, die ist doch in Thomas Manns Sinn und auch sichtlich von seinen Werken tatsächlich inspiriert.
Und wie ist das literarisch gemacht, Herr Schneider? Also Psychologie, Charakterisierung. Ich meine, wenn man einen Roman über Thomas Mann schreibt, dann denkt man, okay, da muss man ja auch irgendwie ein bisschen mithalten können in Stil und Technik und Atmosphäre. Gelingt Matthias Lore das?
Ja, also psychologisch ist das schon eine sehr intensive, packende Darstellung, die einem diesen jungen Thomas Mann in seinen Verzagtheiten und Anfechtungen sehr nahe bringt. Und vor allem setzt der Roman sehr plastisch diese Rivalität der Brüder in Szene. Sie sind ja mit ihren doch konträren Charakteren regelrecht prädestiniert, einander Anstoß zu nehmen. Und diese Kapitel hier im Roman, die erzählen dann so wechselnd von Thomas' Suche nach diesem idealen Jüngling und Heinrichs sehr viel konkreterer Passion mit einer attraktiven italienischen Schauspielerin. Heinrich sucht den Lebensgenuss und findet ihn meist auch problemlos. Dagegen versucht Thomas, mit dem widrigen Leben fertig zu werden, indem er es eben in Literatur verwandelt. Für Heinrich ist die Welt, wie es einmal heißt, ein herrlicher Schwindel, für Thomas ein fataler Betrug. Und die Akribie, mit der Thomas seine Texte verfasst, liegt natürlich dem Schnellschreiber Heinrich Mann völlig fern. Deshalb scheitert hier auch am Ende der anfängliche Plan, die Buddenbrooks gemeinsam zu schreiben. Also Lore vergegenwärtigt schon wirklich eindringlich, wie die beiden in Italien ihre ganz unterschiedlichen Schriftstelleridentitäten entwickeln.
Jetzt aber natürlich wirklich auch die Gretchenfrage. Muss man Thomas und Heinrich Mann kennen? Muss man die Werke kennen, um diesen Roman zu genießen? Für wen ist er eigentlich geschrieben? Also ich als Thomas Mann-Fan habe wirklich so ein bisschen den Überdruss mittlerweile an Thomas Mann-Sachbüchern, weil man wirklich, also sagen, jeder Winkel, wie gesagt, ausgeleuchtet ist. Aber als Roman hätte ich jetzt, glaube ich, schon Appetit. Würde er mir Spaß machen?
Ja, ich glaube schon. Also man kann das einerseits eben ohne große Voraussetzungen lesen als spannenden Fakten und Fiktion mischenden Brüder-Mann-Schmöker. Große Szenen gibt es da, zum Beispiel ein überliefertes Wagner-Konzert auf einer römischen Piazza, wo sich dann so die Jubelrufe der Fans und die Schmähungen der Gegner der deutschen Musik mischen und der Wagnerianer Thomas Mann mittendrin. Oder ein komisches Kapitel, in dem Thomas Mann mit der damals noch existierenden Seilbahn auf den Vesuv fährt und dabei ist ihm speiübel, weil er verdorbene Muscheln gegessen hat. Es gibt anschauliche Charaktere, zum Beispiel so einen zwielichtigen Verleger. Aber eben für Leser wie Sie, also die Kenner von Biografie und auch dem geistesgeschichtlichen Umfeld Thomas Manns sind, die werden zugleich ihre Freude haben an den doch recht raffiniert und geschickt eingearbeiteten, also auch unaufdringlich eingearbeiteten Bezügen, etwa zu den Buddenbrooks und natürlich zum Dr. Faustus, für dessen berühmtes Teufelsgespräch Lore hier so eine dramatisch ausgemalte Urszene gibt. Also wenn man das, ist natürlich auch sehr belletristisch, aber wenn man das mit der kürzlichen und ich finde eher betulichen Darstellung des jungen Thomas Mann von Heinrich Berlioz vergleicht, dann finde ich, das ist hier doch deutlich schmissiger geschrieben.
Mit der Dr. Faustus-Geschichte haben Sie mich gepackt, Herr Schneider. Jetzt nehme ich es mir vor. Danke Ihnen erstmal. Über Teufelsbruder, den Roman von Matthias Lore, jetzt im Piper Verlag veröffentlicht mit 542 Seiten für 25 Euro. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun holen wir uns wieder literarische Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel und heute erkundigen wir uns in der Rupprecht Buchhandlung in Weiden in der Bayerischen Oberpfalz, gleich bei der Chefin Maria Rupprecht. Hallo, guten Tag.
Hallo, Herr Scholl.
Beginnen wir gleich mit Ihrer ersten Empfehlung, die uns besonders gefällt, weil auch wir klar an den Todestag der großen Mascha Kalecko jetzt erinnert haben. Und Sie, Frau Rupprecht, haben hier ein Buch zur Hand, Gedichte und Prosa von Mascha Kalecko. Ich tat die Augen auf und sah das helle, letzten Herbst ist der Band erschienen. Daniel Kehlmann hat die Texte ausgewählt und ein schönes Vorwort dazu verfasst. Was bedeutet Ihnen denn dieses Buch und Mascha Kalecko?
Ja, ich bin froh um die Gedichte von Mascha Kalecko. Es gibt ja das Gedicht von, das Zitat von Goethe, man sollte jeden Tag ein gutes Gedicht lesen. Und das ist ein schöner Vorsatz und ich kenne viele, die sagen, würde ich gerne machen, aber ich kann mit Gedichten nichts anfangen. Und ich finde die Gedichte von Mascha Kalecko, die verfangen auch bei denen, die denken, dass sie scheinbar keinen Zugang zur Lyrik haben. Und die können mit Gedichten nichts anfangen. Und das stelle ich immer wieder fest. Es gab vor längerer Zeit auch schon ein kleines Bändchen bei DTV. Wir haben keine andere Zeit als diese. Ebenfalls eine schöne Zusammenstellung von Mascha Kalecko-Gedichten. Gedichte über das Leben. Das waren größtenteils eigentlich sehr optimistische Gedichte. Und in diesem Band sind auch viele melancholische Gedichte drin, die aber wunderschön sind.
Ja, das war jetzt auch in den letzten Tagen, als wir so erinnert haben, kam es immer wieder zur Sprache, dass Mascha Kalecko eigentlich diese herrliche, ja, bodenständige Dichtung hatte. Ja. Gebrauchslyrik hat man es genannt, später dann ein bisschen abfälliger Begriff, aber es ist wirklich so, dass jeder diese Gedichte lesen und verstehen kann, ne?
Ja. Ja, und es ist auch ein richtig schönes Buch geworden. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch und sogar haptisch mit grünem Leineneinband und einem Lesebändchen, das sich auch zum Schenken sehr schön eignet. Mhm. Und die Zusammenstellung von Daniel Kehlmann ist wirklich wunderbar geglückt. Er hat sie ja thematisch gegliedert. Gedichte über die Liebe, Gedichte über den Tod, Gedichte über Abschiede und über das Leben im Exil. Und auch das Vorwort, das auch das Leben von Mascha Kalecko aufgreift, ist interessant.
Ich tat die Augen auf und sah das Helle der Band mit Gedichten und Prosa von Mascha Kalecko. Robert hat es gesagt, bei DTV ist der Band erschienen. Wir gehen jetzt weiter zu Ann Tyler, der bedeutenden US-Amerikanerin, Pulitzer-Preisträgerin und. Auch bei uns viel gelesen. Sie, Frau Ruprecht, legen uns den Roman ja, drei Tage im Juni ans Herz.
Ja, warum eigentlich denn? Würde ich gerne alle Bücher von Ann Tyler ans Herz legen. Und eben auch das Neue finde ich wieder großartiges Buch. Ich habe von ihr einiges gelesen, das meiste gelesen, glaube ich. Und ich schätze die Autorin sehr, weil sie eben mit viel Empathie erzählt. Und ich habe immer den Eindruck, sie mag ihre Figuren und sie ist in ihren Geschichten immer sehr nah am Leben. Und das ist auch in ihrem neuen Buch so, in dem sie, ja, wie der Titel schon sagt, von drei Tagen im Juni erzählt. Die Geschichte von Gail, die am Tag vor der Hochzeit ihrer Tochter Besuch bekommt von ihrem Ex-Mann Max. Der steht vor der Tür mit seiner Katze, fragt, ob er nicht bei ihr zwei Tage bleiben könnte. Eigentlich wollte er bei der gemeinsamen Tochter, der Braut, bleiben. Aber der Bräutigam hat eine Katzenallergie und so wird Gail sein Zufluchtsort. Und Gail ist da nicht begeistert, auch wenn die beiden zwar schon seit 20 Jahren geschieden sind, und das Verhältnis so einigermaßen in Ordnung ist. Aber ihn zwei Tage zu beherbergen, das stresst Gail. Und an diesem ersten Tag, dem Tag vor der Hochzeit, taucht dann auch noch die gemeinsame Tochter auf, also die Braut, die völlig aufgelöst ist, weil sie zufällig von einem Seitensprung ihres Bräutigams erfahren hat. Also sie, die Ann Tyler, wie Ann Tyler von diesen drei Tagen erzählt, darin zeigt sich wieder ihre große Kunst, wie sie eben schreiben kann. Sie beschreibt so ganz alltägliche Situationen, nichts Dramatisches. Und sie, ja, sie beobachtet die Menschen, zeigt immer wieder, wie komplex die Menschen sind und Familienstrukturen.
Also ich habe Ann Tyler auch vor langer Zeit entdeckt, habe mich immer gewundert, dass sie in Deutschland nicht so ein prominenter Name geworden ist. Über 80 ist sie ja inzwischen ein Riesenwerk. Eigentlich ist sie für mich ist sie so ein bisschen eine Anwärterin für einen Literatur-Nobelpreis vielleicht irgendwann mal. Aber der Name ist gar nicht so prominent geworden. Interessant. Fragen Leute bei Ihnen in der Buchhandlung direkt nach ihr? Oder?
Naja, wenn ein neues Buch von Ann Tyler kommt, dann bedarf es schon der Empfehlung. Es ist kein Titel, von dem man davon ausgeht, dass er automatisch auf der Spiegel-Bestsellerliste landet. Es ist kein Stapeltitel, aber man weiß, wie man es empfehlen kann und die Leute sind dann schon auch begeistert. Also es ist auch eine ganz klare und schnörkellose Sprache, was auch zu ihren Geschichten gut passt, finde ich.
Der Roman, der neue von Ann Tyler, drei Tage im Juni auf Deutsch im Kein und Aber Verlag. Und zum Dritten haben Sie noch ein besonderes Kinderbuch für uns, Frau Ruprecht. Und das heißt tatsächlich so im deutschen Untertitel von Versuchen, das besondere Kinderbuch, geschrieben vom japanischen Autor Kobi Yamada. Der hat mir nur gar nichts gesagt. Was hat es denn damit Besonderes auf sich?
Ja, wer sich für Bilderbücher interessiert, kennt inzwischen Kobi Yamada. Mhm. Der hat inzwischen viele veröffentlicht. Sein bekanntestes vielleicht heißt es, eine Geschichte über, so heißt es im Untertitel, die unendlich vielen Begabungen in uns, ist sehr erfolgreich. Ein sehr schönes Buch, aber für mich eines seiner besten ist Versuchen. Und das Buch würde ich am liebsten allen empfehlen und schenken, die etwas Neues anfangen. Kinder, die in die Schule kommen, Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, alle, die ein Instrument lernen möchten, Erwachsene, die einen VHS-Kurs machen, weil sie eine neue Sprache lernen wollen oder malen wollen. Dieses Bilderbuch hat eine ganz wichtige und klare Botschaft. Wenn du etwas lernen möchtest, dann fang einfach mal an und gib nicht zu schnell auf, wenn es dir noch nicht so gut gelingt. Mach einfach weiter, auch wenn es am Anfang schwer ist. Weil, und es zeigt das Bilderbuch in der Geschichte, auch die Besten haben so angefangen. Und das vermutet man ja nicht. Man kennt die halt nur als große Künstler. Aber auch die haben angefangen, sind anfangs gescheitert. Und die Botschaft ist auch, lass dich nicht vom Scheitern abhalten. Daraus lernst du. Also ich finde ja immer, die schönsten Bilderbücher sind altersunabhängig und deswegen ist Versuchen wirklich was für Menschen jeden Alters. Es hat ganz wenig Text, größtenteils Schwarz-Weiß-Illustrationen, ein sehr beeindruckendes Bilderbuch, wieder mal von Kobi Yamada. Ich finde eines seiner besten.
Ich wollte Sie gerade nach den Bildern fragen, weil ich habe es mir dann mal im Netz so angeschaut. Das ist ganz, ganz, ganz zauberbar. Ja, und der Wimmelbuch Verlag, der bringt dieses besondere Kinderbuch Versuchen von Kobi Yamada in Übersetzung heraus. Ja, und wir bedanken uns für diesen Tipp, wie für die anderen, bei Maria Ruprecht von der Ruprecht Buchhandlung in Weiden. Schön, dass Sie bei uns waren. Auf bald mal. Alles Gute.
Bis bald mal wieder, Herr Scholz.
Tschüss.